RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Die USA und der Iran haben im Golfstaat Oman zum ersten Mal seit Jahren wieder Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm geführt. Das iranische Außenministerium erklärte, die getrennten Gespräche mit den Vermittlern hätten in einer konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Man werde sich am kommenden Samstag wieder treffen. Bei den Gesprächen ging es nach Angaben aus Teheran um Atomtechnik und eine Lockerung von Sanktionen. Das israelische Militär will nach eigenen Angaben seinen Einsatz im Gazastreifen ausweiten. Verteidigungsminister Katz rief die Bevölkerung in den Palästinensergebieten auf, Kampfzonen zu verlassen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten heute Bayern München gegen Dortmund 2:2, Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. In der 2. Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht häufig klar oder gering bewölkt bei 9 bis 4 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Koschen 17 Grad. Morgen ist es erst sonnig, danach ziehen dann Wolken auf. Später sind auch Schauer oder auch kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 24 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Aktuelle Informationen aus München mit Andrea Herrmann. Zum ersten Mal seit Jahren haben sich Vertreter der USA und des Iran zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm getroffen. Ort der Verhandlungen war Maskat, die Hauptstadt des Oman. Das Sultanat am Persischen Golf gilt als sicher und die Führung als äußerst diskret. Zunächst saßen die Verhandler in getrennten Räumen, näherten sich dann aber an. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Wie der erste Tag verlaufen ist, berichtet Moritz Behrendt.
Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die USA mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Zum ersten Mal seit langem haben die USA und der Iran über das iranische Atomprogramm verhandelt. Ein Bericht von Moritz Behrendt war das. Verhärtete Fronten im Nahen Osten. Israel lässt derzeit keine Hilfsgüter über die Grenze in den Gazastreifen. Das Militär will seine Offensive auf große Teile des palästinensischen Gebietes ausweiten. Man wolle die islamistische Hamas weiter bekämpfen und die restlichen Geiseln befreien. Das hat die Regierung in Tel Aviv jetzt noch einmal bekräftigt. Jan-Christoph Kitzler mit Einzelheiten.
Die israelischen Truppen rücken im Süden des Gazastreifens weiter vor. Verteidigungsminister Katz erklärte, ein großes Gebiet im Süden werde so wörtlich Teil der israelischen Sicherheitszone. Dort wurde ein militärischer Korridor errichtet, der die Städte Rafah und Khan Yunis trennt. Auch die Bewohner von Khan Yunis werden nun erneut vertrieben. Sie wurden aufgefordert, sich in Gebiete weiter westlich zu begeben. Khan Yunis war mal der zweitgrößte Ballungsraum im Gazastreifen. Während des Krieges hatten dort Hunderttausende Schutz gesucht. Es hatte aber immer wieder auch schwere israelische Luftangriffe mit vielen Toten gegeben. Israels Armee hatte zuvor erklärt, 3 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben. Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv. Eine Delegation der Hamas ist zurzeit zu Verhandlungen über eine Waffenruhe in Kairo. Die Positionen liegen aber noch weit auseinander. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Jan-Christoph Kitzler über die Lage im Gazastreifen. Der Zickzackkurs von US-Präsident Trump im Handelsstreit hält die Welt weiter in Atem. Nachdem in den Vereinigten Staaten Sorgen laut wurden, die angekündigten Zölle könnten eine ganze Reihe wichtiger Produkte deutlich verteuern, rudert das Weiße Haus nun noch einmal zurück. Für manche Waren werde es auch künftig keine Erhöhungen geben, hieß es. Aus Washington berichtet Giselle Uccar.
Neben Smartphones und Computern sollen beispielsweise auch Halbleiter von den massiven Zollerhöhungen verschont bleiben. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat. Auch für die in China produzierenden US-Tech-Unternehmen selbst sind die Zollausnahmen eine gute Nachricht. Ihre Aktienkurse waren in den vergangenen Tagen an der Wall Street förmlich in den Keller gerauscht. Unternehmen wie Apple oder Nvidia haben dabei Milliarden an Wert verloren.
Giselle Uccar über den jüngsten Kurswechsel von US-Präsident Trump im Zollstreit. Es soll Ausnahmen geben für Smartphones und Computer. Der bayerische Ministerpräsident ist heute zu einer mehrtägigen Reise nach Indien aufgebrochen. Während seines Aufenthalts wird Markus Söder politische Gespräche in der Hauptstadt Neu-Delhi führen. Geplant ist zudem ein Abstecher in die bayerische Partnerprovinz Karnataka. Unmittelbar vor seinem Abflug sagte Bayerns Ministerpräsident:
Seit vielen Jahren wieder fährt Bayern nach Indien. Ich selbst war persönlich schon einmal da, aber es ist meine erste Reise als Ministerpräsident auf Einladung des Regierungschefs, Herrn Modi. Das ist eine besondere Ehre und wir haben viele politische Gespräche, die dort stattfinden, wirtschaftliche Interessen, wissenschaftliche Interessen. Indien ist einer der ganz großen Länder der Welt, die meiste Bevölkerung, wirtschaftlich stark und politisch hoch irrelevant. Und wir haben das große Ziel, die Kontakte mit Indien zu stärken. Ich habe mich ausdrücklich vorher mit Friedrich Merz, aber auch mit Ursula von der Leyen abgestimmt. Unser Ziel ist, nicht nur die bayerischen Kontakte auszubauen, sondern jetzt auch für die neue Bundesregierung, die bald entsteht, auch ein Signal zu senden. Wir wollen eine gemeinsame Freihandelszone von Europa und Indien. Davon wird auch Bayern stark profitieren, aber auch Deutschland. Wir müssen in diesem Zollchaos, das in der Welt herrscht, neue Signale setzen für gemeinsamen Freihandel, für gemeinsame Freihandelszonen. Indien wäre für uns eine Riesenmöglichkeit.
Sagt der bayerische Ministerpräsident Söder. Er ist heute zu einer mehrtägigen Reise nach Indien gestartet. Ein stabiles Rentenniveau und mehr Altersvorsorge für Mütter bis zu einem bestimmten Jahrgang. Was CDU, CSU und SPD in diesem Bereich planen, halten viele Arbeitgeber für zu teuer. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung, Kampeter, vermisst im Koalitionsvertrag Ideen, den Kostenanstieg zu bremsen. Er warnt vor Nachteilen für Unternehmer und Beschäftigte. Aus Berlin berichtet Jim Bob Nikschas.
Bis 2031 wollen Union und SPD das jetzige Niveau der Rente stabil halten. Außerdem soll die sogenannte Mütterrente steigen. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund 50 Milliarden Euro, hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA ausgerechnet. Union und SPD wollen diese Mehrkosten eigentlich aus der Staatskasse zahlen. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter rechnet trotzdem damit, dass schon in den nächsten Jahren die Rentenbeiträge weiter ansteigen. Von heute 18,6 auf über 20%. Arbeitgeber hätten dann noch höhere Kosten und Beschäftigte noch weniger netto, sagte Kampeter der deutschen Presseagentur. Vor allem auf die zusätzliche Mütterrente hätten Union und SPD verzichten sollen, findet er. Die geschätzten Ausgaben von 5 Milliarden Euro würden an anderer Stelle fehlen. Von den Arbeitgebern kommt allerdings auch Lob. Dass Rentnerinnen und Rentner mit Steuervorteilen motiviert werden sollen, weiterzuarbeiten, hält Kampeter für richtig. Für ihn macht das aber nur Sinn, wenn Union und SPD gleichzeitig bestehende Anreize abschaffen würden, früher in Rente zu gehen. Der Mangel an Arbeitskräften sei ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren also die Rentenpläne von Union und SPD. Jim Bob Nikschas war das aus Berlin. Für CDU und CSU ist es eine besorgniserregende Entwicklung. Die AfD hat die Union in Umfragen inzwischen eingeholt. Immer wieder hatte die Union die Brandmauer nach rechts beschworen. Unionsfraktionsvize Spahn stellt das nicht in Frage. Gleichwohl regte er in einem Zeitungsinterview ein Umdenken an. Aus Berlin, Uwe Jahn mit Einzelheiten.
Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert die Parteien im Bundestag auf, anzuerkennen, wie viele Menschen die AfD gewählt haben. Diese sollten ernst genommen werden. Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Das heißt, sich nicht provozieren zu lassen und nicht, wie er der Bild-Zeitung sagt, über jedes Stöckchen zu springen. Der Ton im Parlament hat sich Spahn zufolge durch die Rechtsaußenpartei verändert und könnte nun noch krasser werden. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch, was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen. Bei der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten soll es laut Spahn bei der bisherigen Regelung bleiben. Jeder Kandidat muss eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen. Das ist der AfD bisher noch nicht gelungen.
Die USA bleiben für die Europäer unberechenbar. Das zeigt einmal mehr der aktuelle Zollstreit. Über Konsequenzen daraus haben die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Warschau beraten. Und dabei stand vor allem das Thema Aufrüstung im Mittelpunkt. Man müsse die Verteidigungsausgaben untereinander abstimmen, hieß es von Seiten der polnischen Gastgeber. Aus Warschau berichtet Jakob Meyer.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domański, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue zwischenstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Gestern haben die Ministerinnen und Minister ihre Einigkeit im Zollstreit mit den USA betont und begrüßt, dass es jetzt eine Chance für Verhandlungen mit Washington gäbe.
Jakob Meyer berichtete aus Warschau. Rund 42 Milliarden US-Dollar. So hoch ist der Kredit, über den sich Argentiniens Staatschef Milei heute freuen kann. Geldgeber sind neben dem Internationalen Währungsfonds auch die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank. Seit Milei im Dezember 23 sein Amt angetreten hat, ist die Inflation in Argentinien deutlich zurückgegangen. Jetzt hoffen die Geldgeber, dass die Wirtschaft weiter wächst. Aus dem ARD-Studio Südamerika, Anne Herberg.
Es sei ein Vertrauensvotum für die Entschlossenheit der Regierung, Reformen voranzutreiben, Wachstum zu fördern und höhere Lebensstandards für das argentinische Volk zu fördern, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgieva die Entscheidung über das Hilfspaket. Präsident Milei jubelte, die Wirtschaft des Landes werde wachsen wie nie zuvor. Die Finanzspritzen würden helfen, die derzeit wieder schwindenden Devisenreserven der Zentralbank wieder aufzufüllen, sagte Wirtschaftsminister Luis Caputo. Außerdem sollen ab Montag die strengen Währungskontrollen Argentiniens fallen. Stattdessen werde die argentinische Währung Peso zwischen 1.000 und 1.400 Pesos pro Dollar schwanken dürfen. Über den Erfolg von Milleis Reformen jedoch gibt es unterschiedliche Ansichten. Zwar konnte die Regierung die Inflationsrate merklich senken, gleichzeitig jedoch steckt die Wirtschaft in der Rezession. Arbeitsplätze gingen verloren. Noch immer leben rund 11 Millionen der 45 Millionen Argentinier in Armut. Besonders betroffen sind Rentner und Kinder. Zuletzt gab es gegen den strikten Sparkurs der Regierung massive Proteste. Erst am Donnerstag gab es einen Generalstreik.
Von Argentinien nach Japan. Mit einer bunten Mischung aus Hightech und Historie ist heute in der japanischen Stadt Osaka die Weltausstellung eröffnet worden. Neben KI-gestützten virtuellen Zeremonienmeistern wurde unter anderem auch der traditionelle Kabuki-Tanz präsentiert. Ab morgen ist die Expo dann für Besucher geöffnet. Was im deutschen Pavillon zu sehen ist und was sich die Organisatoren erwarten, berichtet Thorsten Iffland.
Gerade jetzt, wo es weltpolitisch immer mehr um Abgrenzung und eigene nationale Interessen gehe, sei es wichtig, zusammenzukommen, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig neue Perspektiven zu eröffnen. Das ist der Wunsch der Veranstalter für die 6-monatige Weltausstellung, der insgesamt 3. auf japanischem Boden. 158 Länder, Regionen und internationale Organisationen stellen ihre Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und künstliche Intelligenz aus. Im deutschen Pavillon dreht sich alles um die Zirkularität, also wie es gelingen kann, dass alle Verbrauchsmaterialien wieder in den Kreislauf eingespeist werden. Passend dazu besteht die vom Bundeswirtschaftsministerium verantwortete Ausstellung aus 7 kreisförmigen Bauten. Das Interesse der Japaner an der Expo ist bislang gering. Es wurden deutlich weniger Tickets im Vorverkauf abgesetzt als erwartet. Kritik gibt es vor allem an dem Austragungsort, einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka, an den hohen Baukosten und an der geplanten Nachnutzung des Geländes. Nach der Weltausstellung soll hier ein riesiges Hotelresort mit Casino entstehen.
Vergangenen Dienstag war der internationale Tag der Roma. Der weltweite Aktionstag soll auf die prekäre Situation dieser Minderheit aufmerksam machen, die in der NS-Zeit Opfer des mörderischen Rassenwahns der Nazis wurde. In vielen Ländern, auch in einigen europäischen, werden die Angehörigen der Roma bis heute diskriminiert. Zugleich soll der Tag aber auch die eigenständige Kultur der Roma würdigen. In Kempten wurde jetzt eine Ausstellung über die Geschichte der Sinti und Roma in Schwaben eröffnet. Robert Waldmüller.
Die Darstellungen auf den Warntafeln, die zwischen 1709 und 1725 am Schlosstor der schwäbischen Harburg hingen, sind drastisch. Auf beiden Bildern sind Menschen abgebildet, die mit Ruten ausgepeitscht werden. Im Hintergrund hängt jeweils eine Person am Galgen. Warntafeln wie diese waren Anfang des 18. Jahrhunderts häufig an Grenzübergängen zu sehen, sagt Eva Diekmann von der Heimatpflege des Bezirks Schwaben. Sie richteten sich direkt an Sinti und Roma.
Man wollte damit eigentlich einen Abschreckungsmoment erzeugen, dass die Minderheit eben gar nicht erst in diese schwäbischen Gebiete reinkommt, dass sie hier nicht willkommen sind und auch nicht hier bleiben sollen. Das ist deswegen eben ein ganz wichtiges Beispiel für die Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma.
Seit über 600 Jahren leben Sinti und Roma in Deutschland. 1417 berichtet eine Augsburger Chronik erstmals von Ägyptenleuten im heutigen Schwaben. Tatsächlich sind die Sinti und Roma nach Vertreibung und Flucht aus dem heutigen Indien und Pakistan nach Europa gekommen. War die Aufnahme anfangs wohl noch friedlich, schlägt die Stimmung bald um. Es gibt Vorurteile von Diebstahl und Wahrsagerei. Es kommt über die Jahrhunderte immer wieder zu Diskriminierung, Vertreibung, Flucht und Verfolgung. In der NS-Zeit werden Sinti und Roma in Konzentrationslager deportiert. Bis zu 500.000 Menschen werden Opfer dieses Genozids. Die Ausstellung in Kempten dokumentiert auf 20 Tafeln die Verfolgung der Sinti und Roma über die Jahrhunderte, auch in Schwaben.
Das zieht sich wirklich durch die ganze Ausstellung, weil es einfach auch der Realität leider entspricht. Und gleichzeitig war es aber auch wichtig für uns in der Ausstellung zu zeigen, dass die Minderheit hier aber auch immer ansässig war und auch ein alltägliches Leben hier geführt hat. Auch neben dieser Verfolgung und neben der permanenten Ausgrenzung eigentlich auch hier immer zu Hause war und eigentlich auch immer hier gelebt hat.
Die Familie von Sinto Ringo Reinhardt war in Kempten zu Hause. Auch seine Familie war von den Gräueltaten der Nazis betroffen.
Von meinem Vater, die Tanten, die sind alle weggekommen. Die Kinder von meinen Großtanten, die sind alle umgekommen in die KZs. Mein Vater selber mit seinen Eltern, die waren auf Flucht in die Wälder drinne. Und es gibt keine Familie, wo nicht betroffen war.
Bis 1982 dauert es, bis der Genozid an den europäischen Sinti und Roma von der damaligen Bundesregierung offiziell anerkannt wird. Auch in der Nachkriegszeit sehen sich Sinti und Roma häufig Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt. Bis heute gibt es immer wieder Fälle von Antiziganismus, sagt Ringo Reinhardt. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbands Deutscher Sinti und Roma in Schwaben. In Zeiten eines europaweiten Rechtsrucks nehmen die Fälle sogar zu.
Entweder man wird ausgeschlossen bei der Arbeit. Wir haben sehr viele Diskriminierungsfälle in der Schule zum Beispiel, wo die Kinder dann auf die Schulbank gekritzelt wird, Zigeuner. Oder es gibt ja auch Leute, wo zum Beispiel nur reisen mit Wohnwagen, da kommen die Leute und die werden bedroht. Also es ist nicht besser geworden, sondern es wird momentan wieder schlimmer.
Für die Ausstellung über die Geschichte der Sinti und Roma in Schwaben haben die Bezirksheimatpflege und der Regionalverband eng zusammengearbeitet. Eva Diekmann will mit der Ausstellung ein Kapitel der Regionalgeschichte beleuchten, über das bisher nur sehr wenig bekannt war.
Eine Ausstellung in Kempten erinnert an die Geschichte der Sinti und Roma in Schwaben. Robert Waldmüller berichtete.
Der ARD-Infoabend.
Sport.
Mit Julian Ignatovic. Das Spiel aller Spiele im deutschen Fußball, FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Was haben wir da schon alles gesehen? Einen beißenden Kung-Fu-Titan, Oliver Kahn, ein historisches Kartengewitter mit 13 Verwarnungen. Das ist bis heute Bundesliga-Rekord. Oder den Stürmerhünen Jan Koller als Torwart. Also Highlights gab's reihenweise in der Vergangenheit, auch heute wieder. Taufik Khalil.
Ein Spiel, zwei völlig unterschiedliche Spielhälften. Viel Taktik mit etwas besseren Bayern. Im ersten Durchgang offener Angriffsfußball von beiden Mannschaften, dann in der zweiten Spielhälfte. Dortmund 3 Minuten nach Wiederbeginn durch Bayer in Führung. Die Bayern dann aber mit Doppelschlag. Die eingewechselten Guerrero und Gnabry mit der Führung für die Münchner. Die hält aber nicht lange. Anton nutzt eine Viertelstunde vor Schluss, dass die Bayern hinten den Ball nicht wegbekommen und macht das 2:2. Dabei bleibt's. Das Beste an dem Ergebnis, beide Teams haben gezeigt, dass sie Tore schießen können. Wichtig für die schweren Champions-League-Spiele der Münchner in Mailand und des BVB gegen Barcelona unter der Woche.
In der Bundesliga heißt das, der FC Bayern München bleibt in der Tabelle an der Spitze. 6 Punkte vor Bayer Leverkusen. Die Leverkusener heute auch nur unentschieden. 0:0 gegen Union Berlin. Thomas Müller, heute in der Startelf beim FC Bayern, zieht ein positives Fazit des Tages.
Also ich sehe es eigentlich ziemlich positiv, gerade auch für Mittwoch, vor allem, dass wir so viele Torchancen auch kreieren konnten, auch sehr gute Torchancen. Wir hatten ein gutes Energielevel, wir waren eigentlich relativ aktiv auch und dementsprechend ja, war es dann in der zweiten Halbzeit ein tolles Fußballspiel für die Zuschauer. Aber ja, am Ende hätte man es noch gewinnen müssen mit den riesen 1-2 Torchancen, die wir dann doch nochmal hatten. Das ist halt Fußball.
Bayern München, Bayer Leverkusen, das drittbeste Team in der Rückrundentabelle heißt FC Augsburg. Warum das so ist, das zeigen die bayerischen Schwaben heute beim 2:1-Sieg in Bochum. Jan Wochner.
Augsburg in der ersten Hälfte mit einem überzeugenden Auftritt und folgerichtig mit der 1-0-Führung durch Isende nach 16 Minuten. Danach wurde Bochum immer stärker, hatte schon gute Möglichkeiten zum möglichen 1-1 in der ersten Hälfte, scheiterte aber am klasse aufgelegten Augsburger Keeper Dahmen. In der zweiten Hälfte erhöhte Bochum den Druck, noch einmal kam zum überfälligen 1:1 durch Hofmann nach rund einer Stunde. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst rote Karte für Augsburgs Arne Meyer. Bochum drängte auf den möglichen Siegtreffer, traf aber nur den Pfosten. Und im Gegenzug dann der entscheidende Konter zum Siegtreffer. Der eingewechselte Kömür machte den FC Augsburg an diesem Nachmittag so richtig glücklich.
Die weiteren Ergebnisse in der Bundesliga. St. Pauli gewinnt in Kiel 2:1, das Duell der Aufsteiger. Mönchengladbach verliert gegen Freiburg 1:2 und Hoffenheim besiegt Mainz mit 2:0. In der zweiten Liga kann sowohl der erste FC Kaiserslautern als auch der erste FC Nürnberg noch vom Aufstieg träumen. Allerdings bräuchten die Franken aus Nürnberg heute 3 Punkte, damit der Traum bestehen bleibt. Reporter Stefan Kersthold, es ist Halbzeit beim Zweitliga-Topspiel. Wie steht's denn um den Nürnberger Traum?
Ja, sehr gut eigentlich. 1:0 führt das Team von Miroslav Klose, dem früheren Lauterer, der hier frenetisch empfangen wurde. Also das war schon sehr beeindruckend vor ausverkauftem Haus. Knapp 50.000 sind da. Aber die meisten sind halt FCK-Fans und die sind zur Pause stinksauer. Denn wie gesagt, der Club, der führt hier seit der 14. Minute. Es gab einen Eckball von der rechten Seite. Lubach brachte den auf den Kopf von Neuzugang Fabio Gruber. Und der Mann mit der Maske, der überwacht Julian Kral, der zurückgekehrt ist nach seiner Knieverletzung ins Tor. Der hat zwar noch den Ball erreicht, aber klar hinter der Linie. Und deswegen Führung für den ersten FC Nürnberg hier zur Pause. Mal gespannt, was noch vom FCK in der zweiten Halbzeit kommt. Wie gesagt, die Klubberer, so heißen sie ja, sie führen hier auf dem Betzenberg mit 1:0.
Bleibt's dabei, dann ist Nürnberg auf 3 Punkte dran an Platz 3, dem Aufstiegsrelegationsplatz. Zum Handball. Das Finale im DHB-Pokal steht fest. Das heißt THW Kiel gegen MT Melsungen und findet morgen Nachmittag statt. Kiel setzt sich heute gegen die Rhein-Neckar Löwen durch mit 32:31 nach Verlängerung. Melsungen besiegt Zweitligist Balingen-Wallstätten mit 31:27. Zwei Ergebnisse vom Eishockey. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gewinnt gewinnt bei der Weltmeisterschaft nach der Auftaktniederlage gegen Schweden. Jetzt das zweite Spiel, 5:2 gegen Norwegen. Die Männer verlieren das Freundschaftsspiel in Regensburg gegen Tschechien mit 0:1. Und in der Formel 1 ist das Qualifying zum Großen Preis von Bahrain abgeschlossen. Zweite Pole des Jahres für McLarens Oscar Piastri. Der WM-führende Lando Norris landet auf Rang 6 und Weltmeister Max Verstappen auf der 7.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Unser Korrespondent für den arabischen Raum, Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin Schüsse abgaben. Der mutmaßliche Messerstecher wurde notoperiert. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten heute Bayern München gegen Dortmund 2:2, Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht häufig klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 4 Grad zurück. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Koschen 17 Grad. Morgen erst sonnig, danach ziehen Wolken auf. Später sind auch Schauer oder kurze Gewitter möglich. Bis 24 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Die Infoabend.
Noch ist die neue Regierung nicht in Amt und Würden. Auf eins aber kann sie sich jetzt schon einstellen. Tausende von Lobbyisten werden an die Ministeriumstüren klopfen, um sich für die Interessen ihrer Unternehmen und Verbände stark zu machen. Mit welchen Mitteln die Interessensvertreter das tun und welche Folgen das haben kann, das versucht der Verein Lobby Control aufzuzeigen. Uwe Berndt hat sich darüber in unserem ARD-Interview der Woche mit Timo Lange unterhalten. Er ist Sprecher des Vereins.
Es ist ja nie langweilig in Berlin, aber zurzeit geht es im Regierungsviertel besonders hoch her. Erst der kurze heftige Wahlkampf, dann die Koalitionsverhandlungen. Und in diesen Tagen und Wochen entscheidet sich, was die politischen Ziele der neuen Regierung für die nächsten Jahre sind. Da stoßen viele gegensätzliche Interessen aufeinander. Deshalb versuchen alle möglichen Lobbygruppen und Verbände, ihre Themen jetzt durchzusetzen, solange die Karten neu gemischt werden. Der Verein Lobby Control will herausfinden, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Das meiste ganz legal. Manches in einer Grauzone, manches auch verboten. Darüber reden wir jetzt ausführlich. Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Diese Wochen aktuell in dieser sehr kurzen Phase der Koalitionsverhandlungen, das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten, die zu diesem Punkt geführt haben. Die Lobbyarbeit fängt natürlich bei den meisten nicht erst in dem Moment an, wo die Parteien miteinander in die Koalitionsgespräche gehen, sondern lange vorher. Und das ist ein Kulminationspunkt der Lobbyarbeit der letzten Monate und Jahre. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um dann zu schauen, wo stehen wir denn jetzt mit der neuen Regierung? Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja, auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen, was rauszuholen oder was für sie aus ihrer Sicht Schädliches zu verhindern. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Hat man ja auch politische Interessen und spricht vielleicht auch mal mit einem Abgeordneten oder schreibt einen Brief. Das ist politische Beteiligung. Das ist richtig gut für die Demokratie, wenn es das gibt. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, wenn das ein Unternehmen ist oder eine Wirtschaftsbranche, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliarden Subventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines ein gesellschaftliches Interesse geht und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zu einem strukturellen Unterschied, auch was die Finanzkraft angeht.
Schauen wir kurz auf den Wahlkampf. Der war ungewöhnlich, weil er so kurz und so heftig war. Was haben Sie dort so beobachtet?
Ja, in der Tat, der Wahlkampf, das Ampel-Aus, Anfang November kam ja doch für viele überraschend, für viele auch im politischen Berlin, auch in der Lobby-Szene. Es war ein kurzer und sehr heftiger Wahlkampf. Umso heftiger haben wir auch gesehen, wie die Einflussnahme stattgefunden hat, die Stimmungsmache. Das ist ja auch im Wahlkampf wichtig, welche Themen sind da überhaupt auf der Agenda. Aber auch ein nie dagewesener Rekord an Parteispenden. Das ist ja auch schon so ein ja etwas sensibles Thema, wenn es um Lobbyismus, um Einflussnahme geht. Wir haben ja hier jedenfalls gesehen, Rekordspenden in Millionenhöhe, die aber an die Parteien geflossen sind.
Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, oder? Wenn jemand spendet an eine Partei, ist ja nicht verboten.
Genau, das ist in Deutschland ist das nicht verboten. Es ist in Deutschland aber auch in unbegrenzter Höhe möglich, als Einzelperson, als Milliardär, als Millionärin, aber auch als Unternehmen. Und damit stellt sich dann doch auch immer wieder die Frage nach einem möglichen Einfluss einer solchen Spende, möglichen Abhängigkeiten, die da auch entstehen können. Und natürlich auch ganz grundsätzlich Frage, wie demokratisch ist das denn eigentlich, wenn denn die allermeisten Menschen haben eben nicht 6 oder auch 7-stellige Beträge zur Verfügung, um sich einer Partei spenden zu können und eben ihren eigenen politischen Vorlieben, sage ich mal, etwas mehr Gewicht zu verleihen.
Es gab wohl auffällig viele Spenden in Höhe von 30.000 Euro. Was ist das Besondere an dieser Summe?
Ja, Sie spielen wahrscheinlich an auf die Höhe, ab der Parteispenden zeitnah veröffentlicht werden müssen.
Genau.
Die liegt jetzt bei 35.000 Euro. Vorher waren es 50.000 Euro. Das war schon auch ein Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Parteien, diese Schwelle etwas abzusenken. Und insofern sind eigentlich nur das die Spenden, die wir jetzt sehen. Spenden über 35.000 Euro und höher. Die Spenden, die insgesamt an die Parteien geflossen sind, sowohl was den Gesamtbetrag angeht, als auch wer noch gespendet hat. Das werden wir leider erst im Jahr 2027 erfahren, wenn da die entsprechenden Berichte zu rauskommen, was wir immer wieder kritisieren, dass das eine viel zu lange Verzögerung ist, bis da mehr Transparenz herrscht.
Also wer nicht sofort veröffentlicht werden will, spendet halt weniger als 35.000 Euro.
Das ist eine Strategie, die wir auch immer wieder beobachten, dass unter den Veröffentlichungsschwellen gespendet wird, richtig.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200 sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten jetzt gerade? Wie nehmen die Kontakt auf?
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen, es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig, der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen, wer kennt da auch wen für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1.000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, insbesondere wenn Lobbyismus nicht nachvollziehbar ist, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt, dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Und für mehr Transparenz soll auch das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz sorgen. Ein Wortmonstrum. Können Sie einfach erklären, was der Kern dieses Gesetzes ist?
Ja, das Informationsfreiheitsgesetz, auch genannt kurz IFG, war ein ganz wichtiger Schritt, was Transparenz insgesamt angeht. geht, wurde 2006 eingeführt, also gibt es jetzt schon fast 20 Jahre und ist ein Auskunftsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, gegenüber den Behörden, dort Einsicht zu nehmen in amtliche Dokumente, umfasst zum Teil dann Korrespondenz, umfasst Notizen zu Gesprächsterminen. Und das war ein Riesenfortschritt für Transparenz insgesamt in Deutschland und hat dazu beigetragen, dass auch viele Missstände, auch Lobbyskandale überhaupt erst entsprechend aufgedeckt werden konnten.
Und im Zuge der Koalitionsverhandlungen tauchte dann bei den vielen geleakten Unterlagen ein kleiner Satz aus dem man schließen konnte, dass das Gesetz vielleicht sogar abgeschafft werden könnte. Haben Sie jedenfalls so interpretiert. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, also das haben wir mit einigem Entsetzen vernommen, den Vorstoß, das Informationsfreiheitsgesetz ja abzuändern, abzuschwächen, vielleicht sogar abzuschaffen. Dagegen sind wir natürlich gemeinsam im Bündnis mit Journalisten, im Deutschen Journalistenverband, aber auch Frag den Staat, eine Plattform, die ganz viel mit diesem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet und das erst den Menschen sozusagen auf einfache Weise auch zur Verfügung stellt, die Möglichkeiten. Und vielen anderen Organisationen haben wir uns natürlich auch an die Politik gewandt und gesagt, so geht es nicht.
Dieser umstrittene Satz kam vom CDU-Politiker Philipp Amthor. Er hat diesen Satz formuliert, indem es hieß, das Gesetz soll in seiner derzeitigen Form möglicherweise abgeschafft werden. Ich bin mal zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was das soll. Hier ist seine Antwort.
Es geht gar nicht um eine ersatzlose Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes, sondern es geht darum, eine seit vielen Jahren andauernd rechtspolitische Diskussion aufzugreifen, vor allem auch um das ganze Verfahren der Auskunftsansprüche, nicht nur im Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch in anderen Gesetzen, für diejenigen, die die Ansprüche stellen, wie auch für die Verwaltung, effizienter, anwenderfreundlicher zu gestalten. Das ist unser Ansinn. Das soll aber auch nicht abschließend durch den Koalitionsvertrag beantwortet worden sein, erst recht nicht durch so einen Halbsatz. Dafür wird es dann ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren geben, in dem vor allem auch mit den Beteiligten diskutiert werden soll. Das ist nicht neu, das wurde auch in früheren Wahlperioden immer mal wieder zum Thema gemacht.
Aha, also er sagt, er will das Gesetz gar nicht abschaffen. Da frage ich mich, warum die ganze Aufregung?
Ja, ich frage mich, wenn Herr Amthor das von vornherein so gemeint hat, warum er es dann nicht auch so in das Papier reingeschrieben hat, allein durch das Wort abschaffen. Also ich nehme das schon auch ein Stück weit als ein Zurückrudern von Herrn Amthor aufgrund der auch öffentlichen Kritik an dieser Stelle war.
Ist das für Sie dann auch so eine Steilvorlage gewesen? Gehört es auch zu Ihrer Aufgabe, solche Dinge zu skandalisieren, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen?
Ja, absolut. Also als Lobby Control, als zivilgesellschaftliche Organisation, ist die Skandalisierung, die Zuspitzung in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich ein Mittel, um überhaupt eine Aufmerksamkeit für gewisse Missstände, für gewisse Themen zu erreichen. Das gehört schon dazu. Auf der anderen Seite trafen wir das schon mit großer Sorge, wie die CDU auch im Bundestagswahlkampf, aber auch dann direkt danach, ja immer wieder so Signale gesendet hat, ja zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs, da gäbe es irgendwie ein Problem mit staatlicher Förderung, da wäre zu wenig Transparenz da. Viele erinnern sich vielleicht an diese 551 Fragen, die die Unionsfraktion an die Bundesregierung gestellt hat, unter anderem zu den Omas gegen rechts. Damit wird so ein Diskursvorschub geleistet, dass wir es hier eigentlich mit, dieser Begriff tauchte da auch irgendwo auch so mit Schattenstrukturen zu tun hatten, die zu viel Einfluss hätten. Und das sehen wir eben tatsächlich als sehr problematische Entwicklung, als ein Einschüchterungsversuch von gerade kritischer Zivilgesellschaft, die wir in einer Demokratie ganz, ganz dringend brauchen, die wir auch als Gegengewicht brauchen zu eben sehr, sehr starken, finanzstarken Unternehmens- und Wirtschaftslobbys. Und hier von Seiten der Union ja in eine Diffamierungskampagne auch zu fahren, das halten wir für sehr, sehr gefährlich als Zivilgesellschaft. Und das IFG hier irgendwie ja in Frage zu stellen zumindest mal, das ist so eine Fortsetzung dieser Linie, weil das ist ein Instrument, was eben der Politik auch immer wieder mal unbequem wurde, weil dadurch eben auch unbequeme Fragen gestellt wurden, Dinge ans Tageslicht kamen, die vielleicht sonst nicht rausgekommen wären. Und wir haben das auch gesehen bei dem Vorstoß, Verbandsklagerechte einschränken zu wollen. Das betrifft dann insbesondere den Umwelt- und den Verbraucherschutzbereich. Auch auch das sind ganz wichtige Errungenschaften in einer Demokratie, das zurückdrehen zu wollen. Also das ist, sendet das völlig falsche Signal und da wollen wir nicht hin zurück in eine Zeit der Kohlschen Bonner Republik im Grunde, wo Politik wirklich noch mehr im Hinterzimmer gemacht wurde, wo wir noch nicht den Wert auch an Offenheit und Transparenz von staatlichem Handeln so etabliert hatten, wie wir es jetzt haben.
Sie hören das Interview der Woche heute mit Timo Lange von Lobby Control, ein Verein, der sich seit genau 20 Jahren für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter. Woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen, und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich für ihren Job verstecken. Zum Beispiel war ich bei DEHOGA, dem Hotel- und Gaststättenverband. Die Hauptgeschäftsführerin dort ist Ingrid Hartges und sie findet ihre Arbeit wichtig.
Ich liebe meine Branche, die Gastronomie und Hotellerie, und es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Branche zu vertreten. Ja, ich bin glückliche Lobbyistin. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese systemrelevante Branche, die eine so hohe Rolle spielt für die Gesellschaft, aber auch als großartiger Jobmotor, dass dieser Branche eine Stimme gegeben wird und die Interessen dieser Branche auch an die Politik herangetragen werden, mit guten Argumenten, klar und transparent.
Timo Lange, was sagt Lobby Control dazu? Arbeitet DEHOGA klar und transparent?
Ja, also was Transparenz angeht, hat auch die DEHOGA inzwischen gar nicht mehr so viele Optionen. Wir haben ja das verpflichtende Lobbyregister, wo auch DEHOGA drinsteht. Man kann dort auch lesen, wie sie sich eingesetzt haben für eben die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Also Transparenz ist nicht unbedingt das Problem. Die Frage ist tatsächlich, ist denn die Entscheidungen, die dann da auch herbeigeführt werden, sind die dann gut abgewogen? Das ist eine Aufgabe der Politik. Es ist völlig legitim, dass die DEHOGA ihre Sichtweise an die Politik heranträgt, und die Aufgabe der Politik ist es dann wirklich, gegensätzliche Standpunkte entsprechend einzubeziehen, auch auf schwächere Interessen, die vielleicht nicht ganz so gut vernetzt und aufgestellt sind wie die DEHOGA, einen entsprechenden Raum zu geben und dann eine gute, ausgewogene Entscheidung zu treffen.
Dieses Gespräch ist eine Aufzeichnung, also die Ergebnisse des Koalitionsvertrages können wir hier nicht im Detail bewerten, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern um das Verhältnis zwischen Politik und Lobbyismus. Deshalb noch ein Beispiel, war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tilman Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby Control? Da sagt er ja, eigentlich hat er nichts dagegen. Er hat ja nichts zu verbergen. Aber?
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach mal so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele. Wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen. Und das ist gut. Das ist gut für die Menschen. Und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist gut. Nicht alle natürlich. Es gibt auch immer schwarze Schafe. Aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Malen Sie Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Das ist eine ganz, ganz alte Lobby-Erzählung, oder alle Lobbyisten im Grunde verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit ja seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen müssen, was wirklich komplett überzeugt. Das versucht man immer zu machen. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen und das ist gut, wenn das alle machen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus. Wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse? Wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren? Und was wir sicher nicht wollen im Extrem Fall ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Dann haben wir nämlich ein System, wo es eine Wechselwirkung gibt zwischen denen, die ohnehin stark sind, die werden noch stärker, weil sie ihre Interessen noch besser durchsetzen können, und alle anderen bleiben auf der Strecke, wenn es jetzt zum Beispiel um Verteilungspolitik geht, um Steuerpolitik. Es kann nicht sein, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Das heißt, hier muss die Politik gegensteuern, hier braucht es ein Korrektiv und das heißt auch Regeln für die Lobbyisten, das heißt auch Regeln für die Politik, gerade wenn wir in diese Grauzone reingehen, wo dann auch Geld eine Rolle spielt. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das sehen wir auch daran, wer dort jeweils die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer ist. Das sind also die letzten drei, inklusive der aktuellen, sind ehemalige Politikerinnen und Politiker, die einfach einen sehr guten Draht zu der jeweiligen Regierung pflegen, ganz genau wissen, wie das Geschäft läuft. Und das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Wer wird wie beteiligt an der Politik? Und da sind wir dann noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen? Welche Argumente wurden aufgenommen? Wer wurde überhaupt beteiligt? Und das sollte dann offengelegt werden. Die Umsetzung davon ist aber so, dass viele Ministerien sagen, ja, wir haben mit einigen Lobbyisten gesprochen, das war ganz interessant, aber was da jetzt genau bei rauskam, sagen wir nicht. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbyisten, Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht, jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind, die große Teile unseres Zusammenlebens auch ja quasi kontrollieren, mitbestimmen. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierung durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
sagt Timo Lange vom Verein Lobby Control. Uwe Berndt hat im ARD-Interview der Woche mit ihm gesprochen. Das war der ARD-Infoabend aus dem Studio von BR24 in München. Jetzt gleich im Anschluss die ARD-Infonacht mit den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg von NDR Info.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von der stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union und SPD könnten in einer neuen Regierung 26 Milliarden Euro pro Jahr durch Bürokratieabbau sparen. Diese Summe nannte der CDU-Politiker Hoppenstedt, der bei den Koalitionsverhandlungen an diesem Thema mitgearbeitet hat. 16 Milliarden Euro könnten die Unternehmen einsparen, weil Melde- und Berichtspflichten reduziert würden. Weitere 10 Milliarden Euro Kosten würden bei Bürgern, Unternehmen und Verwaltung entfallen. Als Beispiel verwies Hoppenstedt auf den Wegfall des Lieferkettengesetzes. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Außerdem spielten heute Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz